Timon, wie suche ich mit KI?
Wie meinst du das, wie suche ich mit KI?
Ja.
Nee. Ich glaube, ich weiß die richtige Antwort. Die Frage ist, wie suche ich mit KI richtig? Ja? Und zwar, gebe ich ein Keyword ein oder muss ich eine Phrase eingeben? Und ich glaube, das ist das Spannende daran. Das ganze Thema Datenverwaltung wird extrem wichtig werden in Zukunft. Wir haben ja auch schon ein Produkt dafür gebaut, um unseren Kunden dabei zu helfen.
Geh einmal auf Google, gib Geo ein. Da kommt alles andere, aber nicht das, was es bedeutet für uns.
Meines Erachtens, und jetzt ist es sehr spannend, ist nicht Gemini, sondern ich finde die stärkste wirklich Suchmaschine, AI-Suchmaschine, ist der AI-Mode, gefolgt von AI-Overviews.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital-Marketing-Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Die meistgesuchten Fragen bei Google und in den KI-Maschinen haben wir analysiert, haben wir recherchiert und werden wir heute beantworten. Natürlich zu SEO und AI-SEO Geo. Herzlich willkommen zum Marketing Meets Technology Podcast hier von Voxo, der Technologieberatung für SEO, AI und Data. Und Timon und ich, wir werden heute nicht direkt abwechseln, sondern eher gemeinsam diese Fragen versuchen zu beantworten.
Ja.
Hi Timon.
Ja, ich finde es super spannend, weil ich kenne die Frage noch gar nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, was es sein wird.
Genau, ich habe mir hier eine Liste gemacht. Ich habe mir das mit dem Team gemeinsam zusammen recherchiert und wir haben wirklich mal geschaut, was interessiert denn die Leute zu dem Thema am meisten, und deswegen wollen wir da heute ja mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja.
Eine der meistgesuchten Fragen ist tatsächlich, was ist die beste AI-Suchmaschine?
Ja, spannend.
Ja. Und das ist natürlich auch eine schwierige Antwort, weil die ja nicht immer, also die ändert sich ja eigentlich andauernd, oder?
Ja, schon, wobei ich sagen muss, wenn man sich anschaut, wie die verschiedenen AI-Suchsysteme funktionieren, dann ist wahrscheinlich die mit dem stärksten klassischen Suchsystem die stärkste. Das heißt, meines Erachtens, und jetzt ist es sehr spannend, ist nicht Gemini, sondern ich finde die stärkste wirklich Suchmaschine, also AI-Suchmaschine, ist der AI-Mode, gefolgt von AI-Overviews. Und dann finde ich es schwierig. Danach Gemini, ChatGPT, Claude haben alle Stärken und Schwächen. Auch Perplexity natürlich. Aber ich finde wirklich, die stärkste ist für mich AI-Mode momentan, also KI-Suche. Auf Google direkt, weil das total krass mit den, also das sucht auch ganz intensiv und nutzt voll die Suchsysteme. Wenn ich jetzt das Größere recherchieren möchte, dann nehme ich nicht mehr den AI-Mode, weil ich weiß, der ist kostenlos, der hat nicht so viele Ressourcen, dann nutze ich schon was anderes. Und dann ist es sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, ich will es nur kurz erklären, mit Claude Cowork kann man ein ganz anderes Ergebnis bekommen, als man es mit ChatGPT plus Websuche bekommen kann und auch mit Gemini plus Websuche. So, ChatGPT nutzt häufig den Bing-Index, nicht nur, aber häufig. Gemini nutzt natürlich den eigenen Index von Google, deswegen da kann man schon mal, hat man auch Differenzen. Aber Claude hat nochmal ein ganz anderes Ergebnis, wenn man mit Claude Cowork ihm erlaubt, den Browser zu verwenden. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze, aber das ist mal meine Antwort. Wie siehst du das, Johanna?
Ja, also Claude Cowork ist ja tatsächlich eher so, finde ich jetzt nicht so richtig eine Suchmaschine. Es ist ja eigentlich eher der Assistent, der dir hilft bei allen möglichen Sachen. Der Vorteil bei Claude ist halt einfach, okay, du kannst ihn eben den Browser mit bedienen lassen, du kannst ihm Dateien geben, du kannst ihn einfach wirklich auch Zugänge geben, ja, du kannst ihm was nutzen lassen, was du normalerweise als Mensch nutzt. Da ist Gemini eigentlich auch gar nicht so weit weg, weil Gemini, gerade wenn du, wie wir auch in der Google Suite arbeitest, dann greift, also Gemini kann ja auch liest deine E-Mails, deinen Kalender, deine Google Docs, deine Google Slides etc.
Aber dann ist es ja nicht mehr Websuche. Du hattest ja
keine Webseite. Genau, deswegen, wir sprechen ja von der Suche.
Ja.
Und da ist tatsächlich, also finde ich, ChatGPT und Gemini beides relativ gut. Ich tatsächlich nutze die abwechselnd, auch manchmal parallel, um zu schauen, wo kommt denn eigentlich das Ergebnis raus, das mir jetzt irgendwie besser oder glaubwürdiger erscheint. Oder manchmal nutze ich auch beides und fasse mir das dann zusammen. Was ich mich nur frage, Perplexity war ja auch mal ziemlich steil auf, also am Aufstieg, sage ich mal, ist ja immer noch wirklich viel genutzt.
Ja.
Tatsächlich, ich hab mir da auch was rausgesucht, eine Zahl. Genau, also monatlich, also für B2B-lastige Recherchen sehr, sehr viel genutzt, ca. 780 Millionen Suchanfragen.
Na gut.
Monatlich.
Na gut.
Ja, gut.
ChatGPT hat 800 Millionen Sucher die Woche, also Benutzer die Woche. Also
900 da, Millionen wöchentlich, genau.
Ja, also ist schon.
Ich weiß, es ist ein großer Unterschied. Aber trotzdem, wie siehst denn du das? Nutzt du Perplexity als AI-Suchmaschine?
Nein.
Siehst du da irgendwelche Vorteile, wenn du Perplexity
nutzt? Ja, Vorteile sehe ich schon. Sie ist extrem faktenbasiert. Ja, also für Recherchen, die sehr faktenbasiert sein müssen, ist sie sehr, sehr gut. Und auch für das, wenn sie, sie nutzt halt den Index viel, viel näher. Also die geht dann auf den Google-Index und sucht dort und nutzt aber auch wirklich das Ranking von dem, von so wie es zurückkommt, sehr, sehr viel stärker als die anderen. Mhm. Und es macht ein besseres Fact-Checking, das schon. Aber so von der, wir haben ja sogar zwei Pro-Zugänge, also wir beide nutzen ja sogar Perplexity Pro.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich nutze es tatsächlich nicht. Ich weiß, dass du es viel, 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 viel mehr nutzt, als ich es tue. Ich weiß nicht, warum. Ich bin da irgendwie nicht hängen geblieben bei Perplexity.
Ist halt auch schwierig, weil man hat jetzt so viele verschiedene Suchsysteme. Da muss man echt immer überlegen, ach, was habe ich jetzt vor? Ach, welches nutze ich denn jetzt?
Aber ich finde es schon krass, wie unterschiedlich die Ergebnisse sind. Also von Claude zu Gemini zu Perplexity sind sie sehr unterschiedlich, finde ich. Und jetzt, es wechselt auch wirklich mit dem Modell. Das neueste Modell macht meistens immer deutlich bessere Sachen als das Modell davor. Und so hat sich zum Beispiel Gemini war führend die letzten Monate. Jetzt das neue ChatGPT-Modell ist wieder besser als Gemini. Und Claude Mythos, was wir 2-3 Tage lang nutzen durften, war auch wieder sensationell. Jetzt nicht fairerweise nur in der Websuche, sondern einfach in der Beantwortung. Aber das dürfen wir jetzt ja nicht mehr nutzen. Also von daher, das ist schon sehr spannend. Und Perplexity ist auch gut. Also das ist schon krass, was sich da entwickelt.
Ich frage dich dieselbe Frage, was ist die beste AI-Suchmaschine? Nochmal in 3 Monaten.
Ja, genau. Es wird eine andere Antwort sein. Ich weiß, wofür ich aber dankbar bin, dass wir bei uns das alles einfach probieren können. Ja, dass wir nicht festgelegt sind auf ein System, sondern dass wir wirklich über die Bank weg die verschiedenen Systeme testen können und für unsere Anfragen nutzen können. Und es macht schon...
Ja.
Man merkt auch im Team, wie unterschiedlich die Präferenzen liegen und das finde ich auch spannend.
Das würde ich auch jedem empfehlen, tatsächlich, by the way, einfach testen, ausprobieren. Es verändert sich so viel die ganze Zeit. Ja. Also man hat ja jetzt wieder in der Bilderstellung gesehen, ja.
Jetzt Wahnsinn. Jetzt ist ChatGPT wieder vorne.
Genau, Nano Banana war ja wirklich lange Zeit das Wow, Nonplusultra.
Ja.
Und dann kam jetzt eben ChatGPT.
Ja.
Und hat einfach was Besseres gemacht. Schau mal, was als nächstes kommt. Okay, super. Danke dir. Timon, wie suche ich mit KI?
Wie meinst du das? Wie suche ich mit KI?
Ja, das ist die Frage, die die Leute eingeben und einfach suchen.
Ach so.
Die wollen wissen, wie suche ich mit KI?
Ach so.
Ja.
Ja, gut. Einfach Prompt geben. Aber wenn man.
Naja, ganz so einfach ist es nicht. Also,
ja, gut. Also,
das ist vielleicht dann doch etwas, was eher für die Leute ist, die noch nicht ganz so internetaffin sind, vielleicht.
Okay.
Letzten Endes kannst du eigentlich sagen, es gibt verschiedene Suchsysteme.
Nee. Ich glaube, ich weiß die richtige Antwort
darauf.
Und zwar die Frage ist, wie suche ich mit KI richtig? Ja. Und zwar gebe ich ein Keyword ein oder muss ich eine Phrase eingeben? Und ich glaube, das ist das Spannende dran. Ich glaube, dass viele Leute, wenn sie das erste Mal mit der KI-Suche konfrontiert werden, dass sie klassisch suchen wie bei Google mit einem Keyword. Und dann merken sie, dass diese Auskunft meistens besser oder schlechter ist, weil mit dem Keyword kann die KI deutlich weniger anfangen, weil sie zu wenig Kontext hat. Davor konnte die Google-Suche extrem gut damit was anfangen, weil die Google-Suche tatsächlich komplett auf Keywords, also wie so eine Bibliothek aufgebaut ist, wo die Keywords dann, also Seiten sind Keywords zugeordnet und er zeigt dann halt die beste Seite passend zum Keyword an.
Wenn man sich da noch zurückerinnert, wenn man dann bei Google doch mal eine längere Frage eingegeben hat, da kam nur Müll raus, hat nicht gepasst.
Ja, vor allem, was spannend ist, dass, das haben sie ja verändert vor ungefähr 15 Jahren. Du konntest früher...
Vor 15 Jahren, Timon? Nein, das ist ein bisschen lange.
Oder vor 10 Jahren haben sie es verändert. Früher konntest du lange Phrasen eingeben und er hat versucht, dir die richtige Seite rauszusuchen. Sie haben es dann aber irgendwann verändert, sodass lange Phrasen verkürzt worden sind, intern, auf kürzere Suchanfragen. Das heißt, du hast bei einer langen Phrase mit den gleichen Keywords wie in der kurzen, hast du die gleichen Ergebnisse bekommen.
Ja, schon, aber dann, also da ist natürlich wichtig gewesen, dass für diese lange Suchanfrage auch das richtige kurze Keyword dann ausgewählt wurde, damit es passt. Und das war tatsächlich manchmal nicht
sie
so.
Haben, was sie gemacht haben, ist, sie haben halt die Ergebnisse zusammengefasst für Keywordgruppen und haben das interpretiert und haben
schon klar.
Ne, aber gut. So, und jetzt mit, aber trotzdem, wie suche ich richtig KI, war ja die Frage.
Ja, wie suche ich mit KI?
Wie suche ich mit KI? Und da ist, glaube ich, wichtig für alle zu wissen, nicht mit einem Keyword, sondern eigentlich mit maximalem Kontext. Das heißt also mindestens 3, 4, 5 Keywords, aber eigentlich noch besser ein ganzer Satz. Am besten Problemstellung. Wo bin ich gerade? Was brauche ich? Wo will ich hin? Und da muss ich sagen, für mich, und ich weiß, alle Systeme haben das, ist ChatGPT der absolute König, weil bei ChatGPT drücke ich auf diesen Mikrofon-Button und der nimmt es auf, was ich sage, teilweise eine Minute lang. Dann drücke ich auf Transkribieren und transkribiert er das und macht meine Suchanfrage oder mein Prompt. Und damit kriege ich den maximalen Kontext.
Aber das, also ja, völlig richtig. Und das, also mache ich auch. Funktioniert ja mit dem Handy super.
Ja.
Manchmal mit dem Laptop nicht so gut, weil die Technik dann einfach irgendwie nicht ganz 100% funktioniert manchmal.
Ich finde, es funktioniert bei Gemini und Claude nicht, aber bei.
Bei mir funktioniert es bei ChatGPT auch nicht richtig, weil irgendwas mit dem Mikro ist, wie auch immer. Auf jeden Fall, also irgendwie die Connection mit dem Mikro stimmt nicht, weil ich habe ja Sprachmemos auch auf meinem Laptop, auf dem Apple. Mhm. Ja, und was ich halt mache, einfach die Sprachmemo anmachen und diese Sprachmemo wird sowieso transkribiert und das gebe ich dann direkt an die KI. Mhm. Und das mache ich auch bei Gemini und bei Claude etc. Also das ist der Tipp tatsächlich, der Nonplusultra-Tipp. Wirklich per Sprache aufnehmen, den Kontext, was für ein Problem habe ich, welche Ziele habe ich, was ist mir dabei wichtig, was will ich nicht, was soll auch die KI nicht machen, wie soll am Ende das aussehen. Also wirklich idealerweise Content und auch also Kontext und Beispiele geben. Und dann kommt da was Gutes raus. Und du hast neulich mal gesagt, eine Sache, die dir bei jemandem aufgefallen ist, der immer jedes Ding einzeln angefragt hat und gepromptet hat. Erzähl mal ganz kurz.
Genau, ist vielleicht einfach ganz spannend, um zu verstehen, wie diese Systeme funktionieren und auch der Tokenverbrauch aussieht. Also das war jetzt ein sehr spezifisches Beispiel für das Thema Coding. Ja? Und da ist es so gewesen, dass halt auf die Webseite, die wir gebaut haben, mit Claude Code an der Stelle, dass die halt immer mal wieder Sachen hatte, die wir halt anpassen mussten. Und da hat die Person bei uns im Team hat immer die eine Sache gefunden, hat das gepromptet, gesagt, bitte verändere die Farbe auf diesen Button, hat es gepromptet und dann ist Claude Code halt losgelaufen, hat 3 Minuten gebraucht, hat es repariert und war dann fertig. So, und das 10-mal hintereinander ist halt sofort eher 40 Minuten. Also sind 30 Minuten, aber plus die Arbeitszeit dazwischen, so 40 Minuten. Was ich dann gezeigt habe, ist, dass ein KI-System unfassbar gut mit ganz vielen Anweisungen in einem Prompt umgehen kann. Das heißt, was man besser macht, ist, man sammelt die Anweisungen, das heißt, man geht durch die Seite durch, schaut sich an, das möchte ich verändern, das möchte ich verändern, das möchte ich verändern, nimmt das alles mit in einem Prompt auf, definiert es natürlich auch vernünftig, man kann aber auch einen langen Kontext geben. Und jetzt kommt das Spannende. Erstens dauert dann das ganze Abwickeln des Prompts vielleicht 7 Minuten, aber man ist dann fertig. Und das Zweite
ja,
oder ist...
Ja, fast fertig, ja.
Genau, fast fertig. Aber, und die Token-Usage reduziert sich massiv. Weil er nicht immer wieder vorher lesen muss, was er gemacht hat, einlesen muss, verbrauchen muss und dann das Ergebnis geben muss, sondern eine KI kommt extrem gut damit klar, mehrere Fragen in einer Anfrage zu stellen und daraus Antworten zu geben. Und es ist günstiger, das zu tun, als immer einzeln abzufragen. Und viel, 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 viel schneller.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, tatsächlich, den nämlich viele nicht wissen, selbst wenn sie auch schon lange mit KI arbeiten und schon viel mit KI gemacht haben.
Ja, ja, viele haben Angst, dass sie der KI zu viele Informationen geben, also nicht aus Daten.
Ja, oder dass sie es verwirrt irgendwie.
Ja, nicht aus Datenschutzgründen, sondern sie verwirren die KI. Aber das ist meistens nicht der Fall. Klar, was keinen Sinn macht, ist 13 verschiedene Themen reinzunehmen. Ja? Über Autos zu sprechen, dann über Flugzeuge und dann über Boote und dann über Fahrräder. Das ist dann vielleicht zu Themen unabhängig und dann wird die Aussage schwammig. Aber sonst kann man schon mit mehr Informationen arbeiten.
Mhm. Super Input, dankeschön. Welche KI nutzt die Google-Suche?
Welche KI nutzt die Google-Suche? Die nutzt natürlich das Gemini-Backend. Macht ja total Sinn. Das gehört ja eine Firma.
Die Frage kann man ja interpretieren, würde ich mal sagen. Also welche KI nutzt die Google-Suche kann heißen, welches KI-System nutzt Google-Suche, um die Antworten auszugeben? Oder du interpretierst sie in, welche KI verwendet die Google-Suche? Also, weißt du, wie ich meine?
Nee, zu Gemini.
Also, genau. Deswegen, das ist eine Frage, die tatsächlich viel gesucht wird und viel gestellt wird.
Macht Sinn, ja.
Aber muss man erstmal interpretieren. Deswegen, zum einen könnte man erstmal sagen, welche KI verwendet denn die Google-Suche? Also die Google-Suche an sich, ich gehe zu Google, habe dort AI-Overviews und den KI-Modus und welche KI wird verwendet dafür?
Gemini.
Okay.
Ist auch so. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich meine, das ist deren Produkt, das ist auch sehr, sehr gut. Die nutzen es einfach im Hintergrund. Man muss unterscheiden, dass das AI-Mode und AI-Overviews sicherlich andere Modelle verwenden als die, die in der Bezahlversion von Gemini Pro verfügbar sind. Das hat aber was damit zu tun, dass die Geschwindigkeit extrem hoch sein muss. Und es hat was damit zu tun, dass natürlich das Ganze kostenlos rausgegeben wird. Man muss mal schauen, wie sich das entwickelt in der Zukunft. Also erstens wird der AI-Mode ganz sicher irgendwann werbefinanziert sein, weil anders lohnt sich das für Google ja nicht. Und man darf auch nicht vergessen, kann jetzt nicht mit dem AI-Mode das erwarten, was ein absolut großes Modell dann in Gemini Pro hat, weil die Kontext-Windows sind anders und die sind ein bisschen anders aufgebaut. Aber im Hintergrund wird die Genialität von Gemini genutzt. Und man darf nicht vergessen, Google sind die, die dieses magisch anfühlende, was heutzutage ChatGPT ist, die haben das erfunden. Und zwar, wie diese Wortformulierungen passieren. Das nennt sich Transistors oder sowas, heißt das. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig. Und was da passiert ist, wie diese Worte gebildet werden, dass das so weich sich anfühlt und dass diese Worte so gut interpretiert werden können. Das hat Google erfunden. Vor vielen Jahren haben es dann aufs Abstellgleis geschoben, weil sie gesagt haben, oh nee, das ist zu krass alles. Und ChatGPT hat sich die Research Papers genommen und natürlich auch die Mitarbeiter teilweise und die haben ChatGPT entwickelt. Und dadurch ist das ganze KI-Thema jetzt, muss man erstmal sagen, salonfähig geworden, weil davor hat es so halbwegs funktioniert, aber nicht so richtig. Und das ist krass. Also Google hat eigentlich diese Technologie erfunden und ChatGPT hat es genommen, um da richtig Gas zu geben. Und wir müssen aber auch dankbar dafür sein, dass es so viele Konkurrenten gibt in diesem Markt. Leider nicht aus der EU so viele, aber zumindest in den USA, weil wir dadurch natürlich eine unfassbare Belebung des Geschäfts sehen. Und wenn es nicht so wäre, wären die Tokens auch viel teurer. Das muss man sich immer vor Augen halten. Also gerade leben wir in den goldenen Zeiten von AI, wo wir die ganze Zeit das verwenden können und überall gibt uns noch ein bisschen mehr Platz, außer Anthropic, ja, die sind teuer, aber alle geben uns mehr Space, um es zu probieren und Google haut sogar umsonst raus. Das wäre, wenn es nur einer gemacht hätte, nicht so. Und es würde sich auch nicht so schnell entwickeln, wenn es nur einer machen würde. Deswegen ist es cool.
Nochmal die Frage, welche KI nutzt die Google-Suche andersrum? Also welches KI-Suchsystem nutzt die Google-Suche sozusagen für Grounding zum Beispiel?
Ach so, du meinst Gemini? Welches?
Nee, ich meine nicht Gemini. Vielleicht erklärst ich.
Ja, du erklärst ich stell es. Du stellst die Frage und du erklärst auch.
Genau. Also KI-Suchsysteme haben ja sind ja gefüttert worden mit ganz vielen Daten. Foundation Model als Stichwort. Das heißt, die haben es irgendwann mal alles gelernt. Wenn wir aber jetzt, oder wenn Prompts kommen, die einen aktuelleren Datenbezug haben zum Beispiel, dann geht es ja nicht mehr, diese Daten zu verwenden, weil die sind natürlich völlig veraltet. Deswegen kommt das Grounding da zum Einsatz. Das heißt, im Grounding geht das KI-Suchsystem quasi auf die Google-Suche, auch auf Bing, und crawlt da quasi in Echtzeit die Suchergebnisseiten ab. Und da ist die Frage, welche KI nutzt denn die Google-Suche als Grounding sozusagen, was wird da verwendet? Worum kann man diese Frage ja auch interpretieren? Und da kann man natürlich sagen, klar, ChatGPT auf jeden Fall. Aber die Suche, ChatGPT geht mehr noch auf das Bing-Grounding, also die geht mehr auf die Bing-Suchergebnisse. Aber natürlich, Gemini greift natürlich sehr stark auf die Google-Suche zu und auch die anderen Suchsysteme ebenso. Jetzt haben wir zwei Fragen, die eigentlich ähnlich sind, die jetzt folgen. Ich sag dir mal die erste.
Ja.
Was ist AI-SEO?
Oh, das ist eine krasse Frage. Okay, was ist AI-SEO? Okay. AI-SEO, würde ich jetzt mal beschreiben, ist die Kunst oder die Fähigkeit, zu verstehen, wie eine KI-Suche funktioniert, zum Ersten. Dass man einfach mal versteht, okay, welche Faktoren kommen da rein und dann versteht, wie ein gewisses Ranking oder eine Anzeige funktioniert da drin und dann diese zu optimieren auf den vorliegenden Daten zu dem aktuellen Zeitpunkt. Das heißt also, es ist eine Fähigkeit, Firmen nach vorne zu bringen in der Sichtbarkeit auf einer KI-Suche, ob es ChatGPT, Gemini, Perplexity oder Claude ist, völlig egal. Und diese Firma, wenn sie auch vorher nicht sichtbar war, dort in die Sichtbarkeit zu bringen bei bestimmten Prompts, und bei, ja, insgesamt nach vorne zu bringen. Das ist meines Erachtens AI-SEO. Aber die Qualität, die dahinter steht, ist folgendes, dass man versteht, wie das System funktioniert, versteht, welche Faktoren von außen und von innen ein positives Ranking beeinflussen und dadurch das Ganze nach oben geht. Mhm. Was bedeutet das denn für dich?
AI-SEO ist für mich, ganz kurz gefasst, eigentlich SEO plus. SEO Plus.
SEO Plus,
wie,
ja, ist auch
wie Freundschaft Bestimmt. Plus. Nur SEO Plus. Das bedeutet, also für mich ist AI-SEO, da ist SEO die Grundlage. Ja, also wir wissen, die technischen Sachen müssen stimmen. Da kommen jetzt ein paar Crawler dazu, ein paar Index-Crawling-Geschichten und so weiter. Ein paar technische Gegebenheiten, die auf jeden Fall passen müssen. Auch ein paar, ja, wie soll ich sagen, Änderungen in der Optimierung natürlich von Content-Optimierung etc. Ja, kommt auch dazu. Aber so Technik, On-Page etc., das ist weiterhin etwas, was stimmen muss. Ist ja alleine schon deswegen wichtig, sag ich jetzt mal, auch vom Grounding her. Ja, klar, da ist nicht unbedingt dann auch das Ranking entscheidend. Trotzdem, SEO ist die Grundlage. Und das wird jetzt ergänzt durch weitere AI-Optimierungsmaßnahmen, sage ich jetzt mal. Dazu gehört jetzt mittlerweile viel mehr das Off-Page-Thema, als es bei dem normalen SEO erstmal wichtig war. Denn die AI interpretiert ja nicht nur die Informationen von deiner eigenen Webseite, sondern vor allen Dingen auch Informationen von anderen Webseiten, sei es aus wirklich aus anderen Webseiten, sei es aus Social Media Plattformen, aus PR, etc. etc. Und die AI interpretiert es ja tatsächlich auch.
Ja.
Und deswegen ist es auch so wichtig, nochmal zum Beispiel Grounding-Informationen zur Verfügung zu stellen. Nicht nur, nicht jetzt damit wir da irgendwie mehr Content reinbringen oder damit wir da Seiten zum Ranken bringen, sondern damit wir der AI Kontext geben, um wirklich zu verstehen, wer ist die Firma, was macht die Firma, für wen ist es geeignet, die Produkte für wen. Und vor allen Dingen, eine ganz wichtige Sache ist ja, und das war früher nicht ganz so präsent, die AI kann ja auch Fehlinformationen über dich streuen. Sei es nur eine falsche Positionierung, weil in irgendwelchen Foren etwas erzählt wurde über dich, das gar nicht stimmt, zum Beispiel. Können falsche Öffnungszeiten etc. sein, falsche Telefonnummern, weil zum Beispiel, ich habe eine riesige Webseite, weil ich ein großer Konzern bin. Und klar, da stehen halt vielleicht mal auf manchen Unterseiten stehen halt einfach vielleicht Informationen, die nicht mehr ganz stimmen. Ja? Also eigentlich ist super wichtig, auch bei AI-SEO die ganzen Informationen glatt zu ziehen und die Daten, dass das unter einem Hut alles stimmig ist sozusagen. Und natürlich auch Citations, ja. Und deswegen, das kommt da alles noch dazu. Deswegen SEO Plus, weil SEO Basis und für AI-SEO kommt da noch einiges dazu, was man zusätzlich noch machen sollte und muss, um da nicht nur gefunden zu werden und präsent zu sein, sondern auch noch richtig empfohlen zu werden. Und das ist auch aus meiner Sicht auch ein ganz großes Thema, wo sich Marketingleiter vielleicht wirklich drum Sorgen machen sollten, empfiehlt oder spricht die KI auch das Richtige über mich.
Mhm. Absolut richtig.
Megathema. Und das kannst du halt auch beeinflussen. Und das kannst du leider auch negativ beeinflussen. Hast du einen Wettbewerber, der dich nicht mag,
ja,
und der ein bisschen Ahnung, kein Problem.
Ja,
kann ich alles Mögliche erzählen über dich.
Wenn du dich auch nicht drum kümmerst.
Dann auch,
ja. Wir haben ja oft genug Beispiele gesehen, wo Firmen einfach falsch kategorisiert sind, weil die KI halt aus den Foren einfach die falsche Position genommen hat. Ja, so
zum Beispiel, ja. Also AI-SEO ist für mich SEO Plus und da gehört halt auch irgendwie das Reputation Management, Positionierung etc. dann auch mit dazu und vor allen Dingen auch seine Daten im Griff zu haben. Ganz, ganz wichtig. Wolltest du noch was ergänzen?
Nee, ich denke ja immer nur drüber nach, das ganze Thema Datenverwaltung wird extrem wichtig werden in Zukunft. Wir haben ja auch schon ein Produkt dafür gebaut, um unseren Kunden dabei zu helfen, weil wenn man sich überlegt, man hat sehr viele Assets, man hat immer die Website, man hat dann Bewertungen extern, man hat dann noch PDFs, die irgendwo rumschwirren, man hat Forenbeiträge, man hat PR-Meldungen. Diese ganzen Assets zu managen und zu, ich will nicht sagen monitoren, das ist das Falsche, es geht eher darum zu verstehen, was diese Gesamtwahrnehmung ist und diese dann so zu verändern, dass sie dementsprechend was man haben will. An solchen Produkten arbeiten wir gerade und das ist halt echt extrem spannend, weil wir damit diese Orchestration hinbekommen von dem Gesamtbild. Und ich muss sagen, es hilft den Kunden schon sehr, dann wirklich von alten Positionierungen, die sich vielleicht eingeschliffen haben über Jahrzehnte, zu den neuen Positionierungen hinzukommen und der KI das mitzuteilen. Und
genau, das ist das, Entschuldigung, das ist genau der nächste Case. Ich verändere meine Positionierung oder ich verändere etwas in meiner Markenkommunikation. Ja. Jetzt möchte ich gerne, dass die KI weiß, dass das Alte nicht mehr funktioniert und das Neue. Ja. Und das ist natürlich auch ein Mega-Case, wo du wirklich das beeinflussen kannst, wenn du weißt, wie. Und ja, das gehört auch zur AI-SEO. Ja. Mhm.
Genau.
Super, gut, dass du es noch erwähnt hast, ja. Jetzt folgt eine Frage, die ist eigentlich quasi fast dieselbe, deswegen glaube ich, müssen wir da gar nicht mehr so viel erzählen. Und zwar geht es da auch um ein Wort, das ich nicht so mag.
Ja, lass diskutieren.
Das ist leider, mit dem ich wahrscheinlich leben muss.
Ja. Frag die Frage.
Nochmal eine andere Kommunikation, nochmal eine andere Diskussion, würde ich sagen. So, Timon?
Frag die Frage. Ich weiß schon, was sie ist.
Was bedeutet Geo?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben sie gerade schon beantwortet. Geo und AI-SEO ist das Gleiche oder dasselbe. Lass uns mal über die Terminologie eher sprechen.
Ganz kurz noch, natürlich wichtig für unsere Zuhörer. Geo steht tatsächlich für Generative Engine Optimization. Ja. Also da ist nicht mehr nur Search Engine Optimization, was ja SEO ist, sondern Generative Engine Optimization, also verschiedenste Systeme, KI-Systeme etc. Das ist damit gemeint.
Lass uns mal kurz die verschiedenen Definitionen durchgehen, weil es gibt mehrere Begriffe in dem Bereich und die haben auch unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt einmal AI-SEO, Johannas Lieblingsbegriff.
Das ist mein Lieblingsbegriff. Tatsächlich ist es auch so, dass der auch viel gesucht wird. Also wir haben da eine Auswertung gemacht. AI-SEO ist der Begriff, der aktuell am meisten gesucht wird, wobei du nicht direkt Geo gegenüberstellen kannst, weil Geo, was bedeutet Geo? Geo ist ein Magazin, Geo ist Geografie, also es kann alles möglich sein und neue Diskussion, ja.
Also ich wollte einmal kurz die Begriffe durchgehen. Wir haben einmal AI-SEO, das ist dann halt quasi die Suchmaschinenoptimierung mit AI, also für die AI-Systeme. Und dann haben wir Geo, das ist Generative Engine Optimization. Und dann haben wir AEO, das ist Answer Engine Optimization. Und die sind alle ein bisschen unterschiedlich, weil nämlich das AEO ist für im Prinzip für die Systeme, die dir wirklich Antworten geben, ja, wo du auch eher so in so einem Chatverlauf sprichst. Geo ist halt für die generalistischen Engines, also das ist eigentlich das, was wir auch täglich verwenden, die aber auch in so einem Chat-Modus laufen. Und dann haben wir nochmal AI-SEO, was aber auch eigentlich das Gleiche ist, weil es am Ende geht es darum, die Positionierung in der KI-Suche zu optimieren. So.
Dann und hast du noch LLMO?
Ja, aber ich glaube, das ist raus. Na, also ich wollte jetzt das mal die wichtigsten. Das ist raus,
okay, gut. Ich habe ja noch ein paar Begriffe, aber gut.
Es gibt noch ganz viele in der Findungsphase. Und ich glaube, das, was ich jetzt durchsetze, ist, weil alle drei Begriffe wurden auch tatsächlich von Google verwendet. Man sieht in den USA sehr stark, dass AI-SEO sich durchsetzt. Aber Google hat jetzt auch Geo und AEO einmal verwendet. Warum? Weil sie es auch, sie haben sogar unterschieden in ihrem Dokument, was sie rausgebracht haben und haben da auch unterschiedliche Ansätze genannt. Was wir aber gerade sehen natürlich in Deutschland, ist, dass sich Geo durchsetzt. Ja, das Geo-Dreieck. Wenn man jemandem sagt, macht eben, wir machen Geo, dann werden die sich wundern, was wir machen. Bei SEO war es auch schon immer grenzwertig, da haben die immer verstanden, CEO haben sie da immer schon verstanden, aber ja, mittlerweile ein geläufiger Begriff. Ja. Aber vor 15 Jahren, wie gesagt, da war das noch nicht so geläufig. Ja, aber jetzt sagst du deine Meinung dazu. Du hast eine sehr starke Meinung dazu. Ich
habe meine Meinung schon dazu quasi eigentlich geäußert. Ja.
Also ich hätte mir auch gewünscht, wenn es nicht Geo geworden wäre, weil Geo ist schon 13-deutig, möchte ich mal sagen.
Also es macht, also okay, sage ich doch meine Meinung. Es macht keinen Sinn, dass SEOs dieses Wort verwenden. Also es ist völliger, ja, geh einmal auf Google, gib Geo ein, da kommt alles andere, aber nicht das, was es bedeutet für uns. Ja?
Ja.
Wie gesagt, da kommt Geografie, erstmal kommt dieses Geo-Magazin, dann kommt, also random, whatever, aber nicht Generative Engine Optimization. Dazu musst du dann Geo-SEO eingeben oder so, wo wieder SEO mit drin ist. Gut. Weil alle SEOs und Dinge, das verwenden jetzt hier in Deutschland, nutzen es halt auch die Marketingentscheider. Und deswegen müssen wir leider auch damit als Technologieberatung für SEO müssen wir natürlich auch und AI müssen wir natürlich irgendwie damit dann leben und umgehen. Tatsächlich, AI-SEO ist eigentlich wirklich aktuell das Wort, was am meisten auch gesucht wird. Wenn man einmal in Google Trends geht, kann man das sehen. Und da kommen auch die Suchergebnisse, die auch letzten Endes das widerspiegeln, was dann der User auch sucht, wenn er AI-SEO eingibt oder wenn er jetzt uns finden möchte. Ja. da ist natürlich SEO dabei, dann ist dann nochmal die Frage, okay, ist es wirklich SEO und so, aber ja, das macht einfach Sinn. Aber ich frage mich halt, wie soll ich jetzt als SEO, bitteschön, auf Geo optimieren, ja? Also ich weiß nicht, wenn die SEOs hier in Deutschland wirklich hart Gas geben, dann ja, random wird da irgendwann wirklich Generative Engine Optimization gezeigt werden in den Antworten, aber naja.
Na gut, du musst ja auf Geoberatung, Geo...
Auch Geoberatung wird auch nicht gesucht, ja. Also haben wir uns alles angeschaut.
Noch nicht.
Auch Geoagentur wird nicht wirklich gesucht. AI-SEO wird auf jeden Fall da mehr gesucht.
Ja, müssen wir gucken, was
die SEOs. Und deswegen, die SEOs reden immer, der Köder muss dem Fisch schmecken. Ja, nee, halt anscheinend nicht, weil die nehmen halt irgendein random Wort, was super generisch ist und was aber die Leute eigentlich auch nicht gesucht haben, ja. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Push-Marketing als SEO ist doch das Wahre, ne?
Also wir werden sehen. Der Markt wird es entscheiden und wir können uns dem Markt an der Stelle fügen. Aber wir hätten uns gewünscht, wenn es ein anderes Wort gewesen wäre. Aber gut. Nächste Frage.
Gut. Da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen tatsächlich. Was ist der Unterschied zwischen SEO und Geo?
Okay, ja. Also SEO ist natürlich die klassische Suchmaschinenoptimierung und Geo, jetzt hast du es ja auch schon Geo genannt, ist halt tatsächlich, wie wir halt die Suche verändern oder die Ergebnisse verändern auf der KI-Suchmaschine. Und bei SEO sind es halt die klassischen Faktoren, also das ist halt, Johanna hat es auch gerade schon gesagt, geht um Technik als Basis, dass die Technik stimmt, dass die Seite crawlbar ist und lesbar ist von den Suchmaschinen. Dann geht es darum, dass der Content einzigartig ist, dass er von echten Autoren geschrieben worden ist, mit echter Expertise, mit echter Autorität und dass er vertrauenswürdig ist. Und dann geht es darum, dass externe Signale, sowas wie Backlinks oder Pressemitteilungen auf die Seite zeigen, um halt die Sichtbarkeit zu stärken. Und Google ist ein komplett separates, also die klassische Google-Suche mit den 10 blauen Links, wie auch immer sie jetzt aussieht, ist ein komplett separates System zu dem, was diese neue KI-Suche macht. Das muss man verstehen. Das heißt, SEO ist ein Bereich, der genauso existiert, wie er vor 5 Jahren existiert hat, mit seinen kleinen Anpassungen und genauso noch durchgeführt wird. Und jetzt kommt die KI-Suche dazu oder Geo, ja, Geo-Optimierung. Geo-Optimierung ist halt, Johanna hat so schön gesagt, SEO Plus, weil es eine Erweiterung ist von SEO. Weil nämlich die Suchergebnisse in Geo basieren zu einem großen Teil auf den Suchergebnissen aus der klassischen Suche, weil anders das Grounding gar nicht funktionieren kann. Sonst würde die Maschine massiv halluzinieren. Das geht nicht. Deswegen nutzt eine KI-Suche immer oder fast immer den Grounding, also den Google-Index oder den Bing-Index, sucht da drin, holt sich die Antworten, führt sie zurück und baut daraus eine große Antwort. So, wie kann man das jetzt beeinflussen? Geo ist halt dieser Bereich, wo wir die zusätzlichen Faktoren, die die KI beeinflussen, anpassen. Da geht es auch wieder um Content. Und zwar, Content kann diese Maschine ja viel, viel besser verstehen. Aber es geht darum, Content zitierfähig zu machen. Es geht wieder darum, natürlich einzigartigen Content zu haben. Da sehen wir jetzt, dieses Spam-Content wird schon abgestraft mittlerweile. Und es geht auch wieder darum, externe Signale zu setzen. Das heißt, wenn eine KI-Suche in vielen anderen Seiten sucht, dass unsere Brand häufig erwähnt wird, damit sie weiß, okay, die scheinen irgendwie wichtig zu sein. Ja?
Und positiv erwähnt wird.
Das stimmt.
Denn also die KPIs unterscheiden sich so ein bisschen auch. Wir haben natürlich, also wenn wir jetzt operativ damit arbeiten, wir haben im SEO das Suchvolumen, wir haben die Click-Through-Rate und so weiter. Wenn wir Geo machen, dann gucken wir tatsächlich auch auf Share of Voice, ja, wie häufig werde ich in den KI-Suchen erwähnt. Da gibt es verschiedenste Tools dafür und das kann man sich dann da rausziehen, ja, wenn man die richtigen Prompts aufsetzt. Also einmal Share of Voice, wie oft werde ich erwähnt, wie oft werde ich zitiert, aber auch vielleicht verlinkt in den KI-Suchen. Wie viel Traffic denn darüber kommt, ist die andere Frage. Und zum Zweiten natürlich auch um das Sentiment. Also wie positiv spricht denn eigentlich die KI von mir? Und gerade dafür zum Beispiel sind Off-Page-Signale, also eben auch hier wieder, wie gut wird auf Foren gesprochen über mich, wie gut sind meine Bewertungen in Bewertungsportalen, PR und so weiter, das spielt da alles eine große Rolle. Deswegen.
Was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, ich glaube auch bei dieser Namensdiskussion, es kann auch gut sein, dass wir in 3 Jahren weiterhin von SEO sprechen und damit beides meinen, weil wenn wir von SEO und auch von Geo sprechen, reden wir tatsächlich bei uns intern nur davon, dass wir bestimmte andere Maßnahmen ergreifen, um das zu machen. Das heißt, wenn ein Kunde reinkommt, der gar nichts hat, der muss zuerst SEO machen und danach kommen die Geo-Maßnahmen, weil die SEO-Basis braucht er, um bei Geo zu ranken. Aber das heißt, das eigentlich ist bei uns nicht getrennt. Wir schauen uns den Kunden an und machen es dann so, wie er es halt braucht, damit er sichtbarer wird auf den Plattformen.
Ja, und eine Sache, die vielleicht noch ganz interessant ist, was wir schon sehen, wir machen ja jetzt relativ viele AI-Audits auch für verschiedenste Kunden aus verschiedensten Branchen. Und was wir da schon gesehen haben, in manchen Branchen ist es tatsächlich so, dass die KI-Systeme wirklich auf Informationen von externen Seiten zu der entsprechenden Brand gehen und die höher gewichten, während in anderen Branchen hauptsächlich die Informationen von den eigenen Websites verwendet werden und weniger auf das gegangen wird, was extern ist. Also da sollte man auch, das sollte man jeweils für die eigene Brand, für das eigene Unternehmen, für die eigene Branche zuerst mal analysieren.
Ja, stimmt, absolut.
Oder analysieren lassen. Woher nimmt denn die KI eigentlich die Informationen, wenn sie meine Brand beurteilt? Und je nachdem kann man dann eher stärker in die Off-Page-Richtung gehen oder stärker auf die On-Page. Was mache ich auf meiner eigenen Website?
Ja, absolut. Also so ein Audit gibt unfassbare wertvolle Informationen. Bei dem einen Kunden haben wir gesehen, er wird von der KI immer für günstige Sachen empfohlen, für günstige Möbel empfohlen zum Beispiel, obwohl sie sich komplett umpositioniert haben seit 3 Jahren. Aber die Positionierung wird von der KI nicht angenommen, weil überall noch das alte Messaging ist. Super spannend, haben wir im AI-Audit rausgefunden. Bei einem anderen Kunden ist es so, im AI-Audit haben wir rausgefunden, was du gerade gesagt hast, ich will es nochmal verdeutlichen. Der eine Kunde, da sind alle Konkurrenten, die sie haben, von denen werden die Seiten genommen. Und es gibt 1-2 externe Seiten. Das heißt, da kann man gar nicht so viel mit der externen Optimierung machen. Bei dem anderen Kunden, den wir haben, da hat der AI-Audit gezeigt, dass die Konkurrenzseite und die eigene Seite erst ab Seite 30 relevant werden. Und davor sind Reddit, YouTube, Zeitungen und sowas, super relevant. Also alles UGC-Seiten im Prinzip. Und es ist krass, wie unterschiedlich das war. Und die Strategien sind dadurch auch total unterschiedlich. Mhm. Ja? Also, ja, gut, aber.
Deswegen ist tatsächlich sinnvoll, am Anfang so einen AI-Audit zu machen, um dann zielgerichtet weiterlaufen zu können.
Aber dann hast du sofort die Strategie, wie du es optimieren kannst.
Genau. Dankeschön. Jetzt waren wir bei Strategie, haben wir gerade das letzte gesagt, und passend dazu meine neue Frage. Was ist eine SEO-Strategie?
Aha, eine gute Frage.
Ja. Da dürfte ich vielleicht zuerst antworten.
Ja, mach du gerne zuerst.
Das ist nämlich etwas, worüber wir erst gesprochen und diskutiert haben. Draußen in der Welt ist eine SEO-Strategie eigentlich ein Maßnahmenkatalog. Mhm. Die meisten Leute sagen, ich will eine SEO-Strategie, und was sie meinen ist aber, ich will ein Audit und ganz klare Maßnahmen, Optimierungsmaßnahmen, was ich tun muss, um besser zu werden. Allerdings ist es eigentlich keine Strategie. Eine Strategie ist, wenn ich mir mein Marktumfeld anschaue, wenn ich mir anschaue meine Zielgruppe, wen möchte ich erreichen. Eine Strategie ist natürlich, welche Produkte mit welcher Marge und so weiter, will ich denn überhaupt pushen? Eine Strategie ist es dann letzten Endes auch, wenn ich mir überlege, wie kann ich es schaffen, dass zum Beispiel durch schlaue Content-Formate etc. zum Beispiel meine Webseite auch extern dann verlinkt wird, auf Social Media empfohlen wird, zusätzlich noch schlauen Content auf der Website bereitstellt etc. etc. Oder zum Beispiel eine Strategie ist es auch, jetzt mit Content-Formaten zu arbeiten, wie wir es auch machen für unsere Kunden, sehr erfolgreich by the way. Wenn wir AI-SEO-optimierte Podcasts mit ihnen machen und diese Formate, die wir dort entsprechend extrahieren, die dann nochmal nachoptimiert werden, dadurch die SEO- und AI-Usability zu steigern, was extrem gut funktioniert, wenn man das strategisch klug macht und sinnvoll miteinander vernetzt. Extrem wichtig. Deswegen, das ist für mich eine SEO-Strategie.
Da habe ich nichts mehr zu ergänzen, finde ich super. Ja, hast du vollkommen recht. Ich glaube, wir vertun das immer mit, wir machen Audit und dann haben wir einen Maßnahmenkatalog, das ist unsere Strategie, aber es ist viel mehr.
Genau, das ist keine Strategie. Es verkaufen viele als Strategie. Aber eigentlich ist es keine Strategie, sondern das ist halt ein Audit- und Maßnahmenplan, was gut ist, was schon mal viel bringen kann. Aber eine Strategie kann natürlich kurz-, mittel- und langfristig sein. Aber eigentlich ist eine Strategie mindestens mittelfristig bis langfristig. Mhm. Und da geht es um viel, viel mehr und es nimmt auch andere Kanäle, andere Bereiche mit rein und nutzt dann auch Synergien tatsächlich, die jetzt in einem Audit, in der SEO-Maßnahmenplanung vermutlich weniger genutzt werden oder kaum. Aber das ist eine Frage an dich. Timon, was ist technisches SEO?
Ah, gut, technisches SEO, das kenne ich natürlich ganz gut. Ist die, ja, im Prinzip die Optimierung der Seite oder die Verbesserung der Seite, dass sie von der Google-Suche extrem gut gelesen werden kann. Mittlerweile natürlich auch von der KI-Suche. Und was ist da das Wichtigste? Dass die Seite halt schnell antwortet und dass der Crawler von Google nicht blockiert wird im Prinzip. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Und dass er nicht in ein Labyrinth geführt wird, wo er dann 10 Jahre lang rumsucht.
Vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer, die auch nicht so tief im Thema sind. Ja. Mhm. Also die KI-Suchen und auch Google haben Crawler, die über zum Beispiel Links auf die Webseite kommen und dann den internen Links folgen und so verstehen, wie viele Seiten gibt's, was ist auf den Seiten drauf, was steht da im Code drin und so weiter. Und das wird alles genommen zum Beispiel und in einen Google-Index, in den Google-Index übertragen. Und das ist natürlich essentiell, damit überhaupt die Systeme verstehen können, A, wie viele Seiten habe ich, auf was steht alles auf meinen Seiten drauf und überhaupt die Inhalte sozusagen dann aufnehmen können.
Ja, klar, wenn du nämlich nicht im Google-Index bist, kannst du auch nicht gefunden werden in der Google-Suche. Und im Prinzip die technische Optimierung basiert genau darauf, das alles perfekt zu machen, dass die Basis steht. Ne? Also das ist die Idee dabei, dass man halt die perfekte technologische Basis schafft, dass Google die Seite liebt, dass ChatGPT die Seite liebt und dass die alle auf die Seite kommen, es gut finden, die richtigen Inhalte finden und nicht die Inhalte, die nicht gesehen werden sollen und dadurch dann das Ranking verbessert wird. Genau, ist aber kein einzelner Ranking-Faktor, sondern ein vorbereitender Faktor. Aber extrem wichtig.
Das sind die Hausaufgaben.
Genau, ganz, 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 ganz viele Seiten haben das nicht gemacht. Ich mache so viele Audits die Woche, ich sehe so oft, dass die Seitengeschwindigkeit so schlecht ist.
Genau,
das ist ein einfacher Hebel.
Ja, Ladegeschwindigkeit ist ja nicht nur für, sage ich jetzt mal, SEO oder AI-SEO, für die technischen Systeme wichtig, sondern tatsächlich auch für die Nutzer. Ja, also die Conversion Rate verschlechtert sich einfach extrem, wenn die Seite langsam lädt. Man weiß es selber, hier in Deutschland bin ich mit meinem Mobilfon unterwegs und ich warte und warte, es funktioniert nicht.
Oder du bist in der Deutschen Bahn, du musst noch länger warten.
Genau.
Wartest du im Zug und aufs Internet.
Ja. In anderen Ländern ist das kein Problem. Aber hier in Deutschland ist es natürlich ein Thema. Ja,
ja, wirklich.
Deswegen Ladegeschwindigkeit, Core Web Vitals sind sehr, sehr wichtig. Mobile First.
Ja.
Also ich meine, es sollte eigentlich idealerweise keine Webseiten mehr geben, die nicht mobil optimiert sind, aber es gibt sie noch. Wir hatten tatsächlich
noch viele.
Letztes Jahr einen Relaunch von einer wirklich sehr erfolgreichen, guten Seite.
Ja.
Und wow, die Seite war wow.
Die war nicht mobile.
Die war nicht mobile. Die war mehr als nicht mobile. Aber jetzt ist sie natürlich mobile. Genau, also das sind so die wichtigsten Themen zur Frage, was ist technisches SEO? Danke, Timon. Eine interessante Frage, die tatsächlich immer wieder gefragt wird, die wir auch immer wieder begegnen, schon seit 15 Jahren, seitdem oder 20 Jahren, seitdem wir SEO machen, glaube ich. Wie lange dauert SEO?
Das ist echt eine Frage, ey. Also, ja, so ganz realistisch muss man sagen, natürlich, man darf nie vergessen, wenn man anfängt, SEO zu machen, hat es eine gewisse Vorbereitungsphase, in der man nicht aktiv was umsetzt. Und allein diese Zeit muss man objektiv halt sehen, dass man da halt nichts gemacht hat. Ab dem Moment, wo man anfängt, wo man weiß, man hat einen Audit gemacht, man muss jetzt diese Maßnahmen umsetzen und man hat vielleicht auch eine Strategie formuliert, ab dem Moment, wo man die ersten Sachen auf der Seite verändert oder extern verändert, da können Sachen passieren. So, aber trotzdem realistisch, bis man was sieht, außer kleinere Ranking-Veränderungen, muss man 3 Monate auf jeden Fall mindestens einrechnen. Und realistisch 6, aber das ist wirklich plus die davor gesetzten 1-2 Monate der Vorbereitung. Und deswegen, also realistisch ist, man muss einfach bei SEO 6 Monate rechnen, aber ich setze immer gerne gleich mit einem ETF-Sparplan. Wenn du mit einem ETF jetzt heute anfängst und dann erwartest in 3 Monaten, dass du das verdoppelt hast, ist auch unrealistisch. Und wenn man mit wirklich Inhabern von, ich sag mal, normalen Firmen redet, die normale Wachstumszahlen haben, die verstehen das auch alle, dass das ein bisschen Zeit dauert, dass es nicht von 0 auf 100 geht. Deswegen ist SEO auch kein gutes Tool für Startups, die jetzt Umsatz brauchen. Die wird es alle sehr enttäuschen, was da passiert. Aber es ist das beste Tool für B2B-Firmen, für langfristige Unternehmen, auch im B2C, weil es einfach kein besseres, also es gibt keinen besseren Modus als mit SEO, weil wenn du einmal angefangen hast, SEO zu machen, hast du einen Zinseszinseffekt, der sich wirklich multipliziert. Und das beste Beispiel dafür ist Check24. Check24 ist ein riesen Geschäft geworden und die haben fast ausschließlich SEO gemacht. Mittlerweile machen sie alles, aber wir kennen die Anfänge. Du kennst sogar ein bisschen mehr als nur die Anfänge.
Ich war 2015 bei Check24.
Genau. Und da sieht man halt, wie wichtig SEO ist an der Stelle. Und meines Erachtens ein extremer Hebel. Und besonders, wenn man in Branchen arbeitet und deswegen B2B auch, da machen viele kein SEO, weil sie machen noch klassisch Vertrieb. Ja, sie rufen die anderen an und reden mit denen, was ja auch natürlich funktioniert. Aber SEO und jetzt mit KI, wo Leute komplexe Fragen stellen, ist es der absolute Gamechanger.
Dazu vielleicht eine Anmerkung. Wir haben mittlerweile wirklich, würde ich sagen, viele schon B2B-Industry-Kunden.
Ja,
das sind sehr komplexe, erklärungsbedürftige Produkte, die da verkauft werden. Und ich glaube, dass da auch tatsächlich das AI-SEO, SEO-Know-how auch noch nicht so angekommen ist. Wir haben da unglaublich gute Erfolge. Also es läuft wirklich unglaublich gut für diese Firmen, die wir betreuen. Und aber nochmal zurück, wie lange dauert SEO? Also ich würde auch sagen, SEO ist kein Sprint, es ist ein Marathon, es ist eine Investition, wie du schon gesagt hast, ungefähr vergleichbar mit einem ETF vielleicht. Ich würde auch sagen, mindestens 3 Monate. Wobei es in Your Money, Your Life Themen, Branchen auch noch länger dauern kann. Ja,
also es kommt Konkurrenz auch.
Genau, es kommt immer darauf an, wie ist meine Konkurrenz, wie wichtig ist die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen.
Schau, ich habe das beste Beispiel dafür.
Ja.
Wir haben ja einen Kunden bekommen, der hat schon viele, viele, viele Beratungen und Agenturen vor uns verwendet.
Ja.
So, und du hast gesagt, diese Nuss knacken wir. Ich habe gesagt, boah, das wird echt hart, weil wir kennen ja auch ein paar Leute, die das gemacht haben und sind schon echt richtig gute Leute dran gewesen. Und da hat man gesehen, wir haben da viel Energie reingesteckt und viele Maßnahmen umgesetzt. Und jetzt sieht man, boom, das Ding hat sich verdoppelt, ja, einfach in der Sichtbarkeit.
Ja, nicht nur in der Sichtbarkeit, also auch
Traffic, alles, ne?
Ja.
Genau, und da sieht man aber, es hat auch einfach länger gedauert. Aber jetzt sieht man richtig schön, wie die Kurve nach oben geht und zwar echt schön steil.
Ja.
Aber wie lange hat es gedauert?
Ja, ein Dreivierteljahr hat es gedauert ungefähr.
Ja, auch länger, als wir gedacht haben, ne? Aber es ist halt, ja.
Ja, es ist auch ein größeres Unternehmen und so. Es kommt auch immer noch drauf an, wie schnell wird das alles umgesetzt, wie schnell funktioniert das. Wobei ich sagen muss, für das größere Unternehmen waren die schon auch schnell.
Ja.
Aber das spielt natürlich alles mit rein, deswegen, ja. Wie lange dauert SEO? Man kann sagen, pauschal 3 bis 12 Monate, bis man da Ergebnisse sieht, je nachdem, was für eine Branche, wie schnell die Sachen auch wirklich umgesetzt werden. Weil was wir ja früher oft hatten, war tatsächlich das Thema, wir machen tolle SEO-Strategien und dann
setzt sie keiner um.
Deswegen haben wir unser AI, unser Agile-Management entwickelt, sozusagen. Ja. Und ja, damit sieht man dann auch wirklich Ergebnisse.
Ja.
Ja, warum ist Autorität in der KI-Suche wichtiger als Keywords? Vielleicht gehe ich einfach mal als erstes darauf ein. Tatsächlich ist es ja so, ganz viele Menschen, die in den KI-Systemen suchen und eine Antwort erhalten, nehmen die so und glauben die Wahrheit. Also glauben, es ist wahr. Und es stimmt alles. Nehmen es einfach und arbeiten damit weiter. Wir wissen aber sehr gut aus unserer täglichen Arbeit, die KI-Systeme halluzinieren sehr stark oftmals. Viele Sachen stimmen nicht. Tatsächlich, wenn jemand möchte, kann er auch Fehlinformationen absichtlich streuen. Und es passiert auch. Deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass die KI-Systeme verwenden deswegen ganz viele Off-Page-Signale, um die Autorität einer Marke zu bewerten. Um zu bewerten, kann ich diese Informationen, die ich da habe, auch wirklich rausgeben. Erst kürzlich gab es tatsächlich, und das ist sehr spannend, ein Gerichtsurteil, bei dem der Klagende, über den durch ein KI-System Fehlinformationen verbreitet wurden, Recht bekommen hat. Und das wird die KI-Systeme noch mehr dazu bringen, dass Autorität einfach extrem wichtig sein wird, um dort auch entsprechend empfohlen und genannt zu werden. Deswegen reicht es nicht, ich mache jetzt mal ein paar Keywords auf meine Webseite und verlinke mal noch ein paar mit ein paar coolen Anchor-Texts auf meine Webseite, sondern Autorität im Zusammenhang mit, ich streue wirklich auch außerhalb meiner Webseite die richtigen Informationen. Ich werde zu einer vertrauenswürdigen Marke und Quelle. Das ist extrem wichtig, um später auch in den KI-Systemen wirklich auch empfohlen und genannt zu werden, weil es auch für die KI-Systeme immer wichtiger wird, dass tatsächlich das stimmt auch, was sie ausgeben. Weil, wie gesagt, sogar rechtlich angreifbar. Und ja, auch was zum Beispiel Produkte angeht, wenn ich frage, okay, was ist denn zum Beispiel bei dem und dem Produkt, Modell etc. alles drin? Das muss dann natürlich auch alles stimmen. Und deswegen Autorität vor Keywords, bei Google schon lange ein Trend, also im normalen SEO, aber im AI-SEO noch mal viel wichtiger.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt habe ich wieder eine Frage für dich.
Ja.
Welche technischen Voraussetzungen braucht meine Webseite für AI-Search?
Ah, okay, spannend. Ja, gut. auf jeden Fall die technische Basis, dass sie crawlbar ist, also dass sie sichtbar ist für die Google-Bots und die Bots der KI-Suche. Das ist auf jeden Fall absolut wichtig. Wenn das nicht der Fall ist, ist es schon mal ein Riesenproblem. Ich glaube, das ist mal die grundtechnische Voraussetzung. Dann, dass sie normal erreichbar ist, vernünftig strukturiert ist, also normale Navigationselemente hat, kein KI-Content drauf hat, sondern eigenen kreierten Content. Der darf ruhig mit KI natürlich dann formuliert sein, aber er sollte halt selber Content sein und nicht einfach nur aus dem ChatGPT oder Gemini gepromptet. Dann, was noch wichtig ist, ist eine gute Seitenladegeschwindigkeit zu haben und im Prinzip reicht das schon. Man kann sich dann noch beschäftigen mit so Sachen wie schema.org, also dass man strukturierte Daten, dass man der KI nochmal besser sagt, was es ist. Aber ich finde jetzt nicht für jede Seite ist es unbedingt zwingend erforderlich, weil eine KI extrem gut den Text auch so heraus extrahieren kann. Mhm. Aber wenn man viele Elemente hat, zum Beispiel, also jetzt, ich mache nochmal ein Beispiel, man hat eine Fahrzeugbörse auf der Website, dann ist es natürlich einfacher, wenn diese Fahrzeugbörse zusätzlich noch strukturierte Daten hat, dass die KI sofort erkennen kann, das ist der Autoname, Automarke, PS-Zahl, Erstzulassungsdatum, Kilometer. Ist viel einfacher, als aus dem Text heraus zu extrahieren für die und das wird dann auch genutzt. Aber ansonsten sind das mal die Basissachen, die am wichtigsten sind. Und dann gibt es natürlich noch viele Detailsachen, aber das reicht schon mal, damit sie technisch sichtbar ist. Ja. Mhm. Das heißt dann noch lange nicht, dass sie dann wirklich sichtbar ist.
Ja. Vielleicht sollte man da noch auch die Robots.txt erwähnen, weil die natürlich auch relevant ist für die Crawler. Damit kannst du halt Crawler aussperren und so weiter. Ob sie das dann wirklich machen, sollte man mal die Logfiles analysieren. Also sollte man grundsätzlich interessanterweise mal machen, sich die Logfiles anschauen und auch mal gucken, welche Crawler sind eigentlich da, von welchen Systemen, wie oft kommen die, etc. Mhm. Eine Sache, die vielleicht ich da noch ganz gerne erwähnen möchte, was ein aus meiner Sicht sehr großes Thema ist und noch viel mehr werden wird, Agentic Commerce. Gerade im B2B-Umfeld wird sich das extrem stark noch steigern. Die Unternehmen werden Agents losschicken können, die dann über die KI-Systeme und über Schnittstellen technische Voraussetzungen, die dann gegeben werden oder müssen, können die im Prinzip Produkte vergleichen, die Lieferzeiten, die Preise, die Materialien etc. und können dort selbstständig einkaufen. Und es wird natürlich ein ganz, ganz großes, wichtiges Ding, sage ich mal, weil sich da auch, gerade wenn man sich eben große B2B-Industry-Unternehmen anschaut, die können sich ja extrem viel auch sparen beim Einkauf tatsächlich. Ja. Logisch, jetzt am Anfang braucht man natürlich da Human in the Loop und keine Ahnung was nicht. Aber es wird weniger werden, desto besser die Systeme werden, desto besser auch die technischen Voraussetzungen auf seitens der Webseiten und die KI-Systemen werden. Und deswegen Agentic Commerce ist extrem wichtig, ist ein großes Ding, ist auch etwas, was wir gerade sehr stark dran arbeiten tatsächlich und wo wir auch mit ersten Kunden schon tatsächlich Umsetzungen machen. Und da sollte man drauf schauen, dass man da am Ball bleibt, dass man da reinkommt. Gerade eben, wenn man jetzt nicht eine B2C-Firma ist, die eben auf ein emotionales Einkaufserlebnis des Kunden abzielt, sondern wo einfach Effizienz und Effektivität wichtig ist. Und da sind strukturierte Daten halt auch extrem wichtig. Aber eben auch die technischen Schnittstellen und so weiter. Eine einfache Frage. Was sind Grounding Pages?
Genau, Grounding Pages ist die Idee, dass man der KI nochmal zusätzliche Daten gibt, die sie nutzen kann, um zu verstehen, wer man ist. Also im Prinzip, dass man einmal auf einer Seite eine gesammelte Datenquelle hat, wo im Prinzip steht, was machen wir, für wen machen wir das, was sind wir nicht, wie ist unsere Positionierung, im Prinzip sowas ohne viel Marketing, bla bla, sodass halt die KI das nehmen kann und damit uns besser einordnen kann. Das ist die Idee.
Authority Grounding ist damit gemeint eigentlich. Also wir bezeichnen das hier bei Voxhor als Authority Grounding.
Ja, und es ist im Prinzip eine sehr stark für die KI formulierte About Us Page, die der KI extrem hilft, die Seite einzuordnen. Weil man das meistens sonst sehr verteilt hat auf den vielen Seiten und die KI dadurch zu Fehlern führt. Und das ist was jetzt ein extrem gutes Hilfsmittel ist, um der KI eine Möglichkeit darzustellen, wie sie uns einschätzen kann. Die KI nimmt es nicht immer her, aber wenn sie es hernimmt, hilft es ihr halt deutlich besser, die Firma zu verstehen.
Genau, und dann gibt es noch das Entity Grounding. Mhm. Da gehen wir tatsächlich oder helfen wir unseren Kunden sehr stark damit, um bestimmte Entitäten quasi noch viel tiefer auszuformulieren innerhalb der Webseite. Oder auch Inhalte, die jetzt den Crawlern so nicht zur Verfügung stehen, aus bestimmten Gründen, sei es technische Gründe oder sonst irgendwas, diese Inhalte quasi nochmal entsprechend aufzubereiten, den Systemen zur Verfügung zu stellen, sodass sie einen besser einordnen können. Das Authority und auch gerade das Entity Grounding ist noch wichtiger, wenn man vorher in dem AI-Audit rausgefunden hat, dass tatsächlich die KI-Systeme auch viel von der eigenen Webseite verwenden natürlich. Genau, also da kann man einfach den KI-Systemen so eine Basis an die Hand geben. Wer sind wir? Für was stehen wir? Was machen wir? Für was musst du uns als wichtig einstufen eigentlich?
Ja.
Und dazu haben wir, by the way, auch ein tolles kleines Produkt entwickelt. Das ist ein Leitfaden, das ist ein Webinar und noch einiges mehr. Das geht jetzt dann live. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber das ist ja eine coole Sache, die sich jeder für ein ganz kleines Geld tatsächlich besorgen kann bei uns. Gut. Jetzt haben wir schon ein paar Mal angeteasert. AI Usability Audit.
Mhm.
Was ist denn eigentlich ein AI? Also was versteht man unter einem AI Visibility Audit?
Das sag du gerne.
Ja, was versteht man unter einem AI Visibility Audit? Im Prinzip, so wie wir es hier bei Voxhor machen. Erstmal entwickeln wir in Zusammenarbeit mit dem Kunden Prompts, die auch wirklich zu dem Unternehmen zutreffen, die aber alle verschiedenen Bereiche dieses Unternehmens entsprechend auch beleuchten. Ja, also da wird alles Relevante in Prompts verpackt. Diese Prompts sind nicht biased, sodass eben dann die AI-Systeme natürlich immer unseren entsprechenden Kunden oder die Marke nennen, sondern die sind neutralisiert sozusagen. Und dann werden diese Prompts, die man dort entwickelt, werden über eine bestimmte Zeit, meistens über 2 Wochen abgefragt in den verschiedenen AI-Systemen über verschiedene technische Systeme. Und da kommt dann eben raus, wie oft wird die entsprechende Brand erwähnt, in welchem Sentiment, also wie wird über sie gesprochen, auf welche Seiten sind dann noch wichtig und werden erwähnt und zitiert, wo sollte eigentlich dann diese Brand noch platziert werden oder gefunden werden. Welche Maßnahmen sollten getroffen werden, wenn man sich einmal anschaut, sozusagen, ja auch hier wieder, was zitiert, was verwendet die KI, um ihre Antworten auszugeben, wo muss denn die entsprechende Brand auch platziert und genannt werden, welche Formate sind da wichtig. Also letzten Endes ist ein AI-Visibility-Audit einmal die Erfassung des Status Quo. Wo stehe ich gerade mit meiner Präsenz in den AI-Systemen und wird auch richtig über mich gesprochen. Also da nochmal die Sache auch, werden Fehlinformationen gestreut über meine Brand, was ja extrem schädlich auch sein kann tatsächlich. Es ist da auch ein großes Thema. Und was kann ich tun, um eben dort besser gefunden, also eher empfohlen zu werden, um dort richtig positioniert zu werden Und also da kommen dann am Ende auch wirklich ganz konkrete Maßnahmen raus. Mhm. Genau. Warum ist ein Audit der KI-Sichtbarkeit wichtig für mein Geschäft?
Ja, weil die Problematik ist folgendes: Wenn du nicht weißt, wo du gerade stehst in der KI, und also in der KI-Suche, dann kannst du auch eigentlich gar nicht optimieren. Also wir hatten vorhin auch ein schönes Beispiel nochmal, dass du, wenn du dir, also eine Sache, die ein KI-Audit ausgibt, ist erstmal, welche Quellen werden gezogen? Und ohne diese Information kannst du gar nicht von extern optimieren. Du kannst auch gar nicht von intern optimieren, weil du auch nicht weißt, wie viele Quellen von dir selber gezogen werden. Das heißt also, das ist einfach eine Voraussetzung, um zu wissen, wo stehe ich eigentlich und was muss ich eigentlich optimieren? So, und man muss einfach sagen, wenn man selber mal promptet und mal schaut, wo man steht, ja, dann ist es so, als ob man ein Auto fährt und einmal am Tag die Geschwindigkeitsanzeige bekommt. Ja. Gut, das ist besser als gar keine Geschwindigkeitsanzeige, aber wenn man, ich sag mal, von München nach Berlin fährt und einmal am Tag die Geschwindigkeitsanzeige bekommt, ist schon relativ schwierig. So, man fährt also extrem nach Gefühl. Wenn man jetzt ein Audit nimmt, dann würde ich mal sagen, ist es zumindest so, als ob man alle 30 Sekunden die Geschwindigkeitsanzeige bekommt. Das ist nicht perfekt, aber schon deutlich besser. Ja, das heißt, man weiß ungefähr, wie schnell man ist. Es ist kein perfektes System, das gibt es halt nicht da draußen momentan, aber so kann man zumindest einordnen, wo man sich befindet. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt an der Stelle, dass man weiß, okay, wir stehen auf Position 5, ja, und vor uns sind unsere drei Konkurrenten und die sind sehr präsent auf diesen Seiten und die fahren diese Strategie und deswegen ist ein Audit eigentlich am sinnvollsten, weil man damit dann nicht ins Leere rein optimiert, sondern einfach sinnvoll optimiert, und so eine Analyse ist einfach wertvoll.
Ja, auch gerade, weil, wie du gesagt hast, auch der Wettbewerb ja mitgenommen wird. Ja, also wenn wir AI-Audits machen, wir gucken uns immer an, wer sind meine Wettbewerber, was machen die, also ganz, ganz großer Teil, die Wettbewerber und der Markt. Ja. Die letzte Frage. Wie kann ich den ROI von AI-SEO messen?
Spannend.
Mhm. Das ist tatsächlich auch eine natürlich schwierige Frage. Oder auch eine schwierige Antwort, sagen wir es so. AI-SEO zu messen ist ja per se schon mal erstmal gar nicht so einfach. Mhm. Gerade deswegen, weil ihr wisst es selber, wenn ihr AI-Systeme verwendet, du kriegst tolle Sachen angezeigt, dir werden tolle Antworten gegeben, aber tatsächlich wenige Quellen werden auch wirklich zitiert und am Ende auch verlinkt. Und wenn sie auch zitiert, also wenn sie dort genannt und verlinkt werden, wer klickt schon auf diese Quelle? Also das machen die wenigsten tatsächlich. Deswegen AI-Referral-Traffic mau, könnte man sagen. Ja?
Ja.
Dann hat man aber die Leute, die natürlich dann die Brand da rauskopieren und einfach bei Google eingeben, und deswegen heißt der Direct-Traffic einer Marke steigt deutlich an, wenn du in den AI-Systemen auch genannt wirst und empfohlen wirst. Das sehen wir bei unseren Kunden, wo wir auch tatsächlich dann die operativen KPIs sehr stark auswerten, wie zum Beispiel eben AI-Sichtbarkeit mit eben Prompt-Tracking etc., Share of Voice und so weiter. Ich kann auch einfach mal das ist die einfachste Sache, die jeder machen kann. Bing Webmaster Tools, gut, da wird hauptsächlich Copilot ausgewertet oder eben auch dann ChatGPT. Aber da sehe ich natürlich auch sehr gut drin in den Webmaster-Tools tatsächlich schon, wie oft werde ich zitiert, welche Seiten werden zitiert etc. Das kann man dort auswerten. Und also nichtsdestotrotz, die KI-User nehmen die Brand, geben sie bei Google ein, gehen so auf die Seite, und dann habe ich entweder eben ganz, ganz viel mehr Brand-Traffic durch die durch Google, oder ich kriege halt einfach Direct-Traffic. Das sehen wir bei unseren Kunden sehr stark. Und da muss ich dann natürlich reingehen und muss sagen, okay, jetzt schaue ich mir halt dann die harten Zahlen, Daten, Fakten an in meinen Analytics-Systemen, wie viel Traffic kommt, wie hoch ist die Conversion Rate, wie hoch ist der Umsatz und so weiter. Und da tatsächlich der Traffic aus den KI-Systemen schon eigentlich hochqualifiziert ist, weil die haben sich schon stark informiert, die wissen schon ganz viel über mich. Und die mussten ja sogar noch selbst meine Brand rauskopieren und bei Google noch eingeben oder sowas. Also für die ist die Hürde tatsächlich auch schon höher, um auf die Website zu kommen. Der Traffic ist einfach sehr stark, sehr conversionstark, und das heißt, der ROI hier dürfte dann auch sehr hoch sein, und so kann ich mir den natürlich auch gut ausrechnen, wenn ich sehe, okay, so viel stecke ich natürlich auch in die Maßnahmen rein. Und so viel kommt am Ende dabei raus, wobei auch das ist eine Investition. Wir haben vorher schon gesagt, SEO ist oder AI-SEO ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es ist eine Investition. Ich gebe natürlich am Anfang viel Geld aus, kommt erstmal nicht so viel rüber. Wenn man sich auf die lange Sicht anschaut, kann man dann doch den ROI einigermaßen gut ausrechnen.
Ja, cool.
Ich hoffe, das war halbwegs verständlich erklärt.
Ich glaube schon, und für euch alle da draußen, wenn euch das gefallen hat, dann lasst natürlich super gerne ein Like, einen Kommentar und auch ein Abo da, damit ihr nichts verpasst, wenn die nächste Folge wieder online kommt und wir weiterhin halt über Marketing meets Technology sprechen. Das heißt also, wenn wirklich Marketing-Themen treffen auf Technologie, das heißt vor allem Suchmaschinenoptimierung, Geo-Optimierung, AI-SEO-Optimierung und natürlich KI-Technologie aufeinander trifft, und deswegen haben wir hier auch immer wieder spannende Gäste. Und heute haben wir zusammen einfach mal die wichtigsten Fragen beantwortet, die es so im Web gibt, rund um das Thema AI-SEO, Geo und SEO. ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und wir können nur sagen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology. Hoffentlich wieder mit Johanna, mit mir vielleicht. Und ja, besucht auch gerne unsere Website voxo.com, voxow.com, und schaut euch mal an, was wir alles so machen. Ganz lieben Gruß.
Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zur nächsten Folge.